Haar kommt vom Fleisch. Das Fleisch leidet. Karwoche. Deshalb am Samstag leidet noch das Fleisch. Jesus ist im Grab, liegt im Grab. Die Jünger sind voll ohne Hoffnung. Die Jünger sind verzweifelt, verstecken sich aus Angst vor den Juden. Was auch immer ist. Und genau das ist, was ja der Herr wirkt. Mein Thema heute ist, auch der Tod ist ein Werkzeug Gottes. Auch der Tod. Es ist erstaunlich, dass zwei Männer am Karfreitag, auch wo das Fleisch gelitten hat, wo Jesus am Kreuz hing, bevor das Passafest begann, haben sie gesagt, wir gehen zum Pilatus und wir bitten um den Leichnam Jesu. Da war der Nikodemus und der Josef von Arimathäa, beide so stille, heimliche Nachfolger Jesu, die sich nicht öffentlich getraut haben, für Jesus zu stimmen, als Jesus verdammt wurde. Sie waren ja Mitglieder des Hohen Rates. Aber jetzt, sie haben gesehen, alles zu spät, der Zug ist abgefahren. Also der Herr ist gekreuzigt und wir haben nichts unternommen. Wir werden also wenigstens ihn jetzt vom Kreuz nehmen und ihn anständig beerdigen. Und Josef von Arimathäa hat sein Grab dem Herrn zur Verfügung gestellt. Was mir die Botschaft zeigt ist, oder das ganze Geschehen in der Karwoche zeigt, ist, Menschen wachen erst auf, wenn es zu spät ist, wenn der Zug abgefahren ist, wenn die Tür zu sind, dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, kaufe die Zeit aus, es ist gute Zeit, günstige Zeit. Auch der Tod, auch das Leid, auch die Krankheit, auch die Schwierigkeiten, alles dient zu unserem Besten, und zwar von Gott aus gesehen, nicht von uns aus gesehen. Von mir aus gesehen ist es furchtbar. Ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben. Ich will nichts mit dem Tod zu tun haben. Ich will nichts mit Krankheit zu tun haben. Ich will nichts mit Problemen zu tun haben. Ich will nichts mit Sorgen zu tun haben. Ich will mit den negativen Dingen überhaupt nichts zu tun. Aber die sind da. Und Gott schickt mir in meinem Leben, damit etwas Positives daraus entwickelt wird. So, also das Thema, das ich heute betrachten werde, ist auch der Tod. Und damit meine ich auch der Teufel. Auch der Teufel ist ein Werkzeug Gottes. Ein Diener Gottes. Manche Christen denken, ja, der Teufel ist der Bösewicht. Nein, der Teufel ist auch ein geschaffener Engel, muss Gottes Auftrag erfüllen und er tut auch Gottes Auftrag, aber er gibt noch eins drauf, so Dienst nach Vorschrift. Wie die Beamten, entschuldigen, Gott segne die Beamten, aber so Dienst nach Vorschrift, noch eins obendrauf. Wenn er schon plagen muss, dann schon richtig, dass es richtig tief geht. Und so der Teufel muss auch Gott dienen, Gott muss alles dienen, denn in ihm ist ja, Licht und Schatten. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Ich lade dich ganz herzlich ein für Sonntag, morgen um 10 Uhr, das Ostern. Geh nicht Eier suchen, sondern komm in die Versammlung. Ja, die meisten suchen Eier, suchen das Materialistische und die Eier sind schon gekocht, die sind schon tot, die sind unbrauchbar. Da ist kein Leben drin. Such den Lebendigen. Was sucht ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist meine Botschaft. Am Mittwoch werde ich darüber sprechen. Gott will dich entrücken. Bist du bereit für die Entrückung? Und all die Dinge, was hier passiert, vielleicht geht es schneller, als du denkst, dass wir entrückt werden. Wir wissen nicht, wie lange wir Frieden haben im chinesischen Meer. Da braut sich was zusammen. Da marschiert der Amerikaner auf und der Nordkoreaner, der baut seine Atombombe. Da muss nur ein Funke fliegen und dann geht die Welt in die Luft. So deshalb, und die Entrückung kann schneller kommen, als es geht. Und du siehst, die Menschen haben gedacht, der Trump bringt Frieden. Was bringt er? Raketen und die größte Bombe aller Zeiten, die Mutter der Bomben, wirft er da in Afghanistan runter. Der Friede ist von der Erde genommen. Und der Friede wird noch schneller weglaufen. Und dann findet die Entrückung statt. Und wehe dir, wenn du nicht bereit bist. Hast du schon das Siegel des Heiligen Geistes? Bist du schon abgesichert und abgedeckt durch Gott? Das wird das Thema sein. Mittwoch um 16 Uhr, dann am Freitag werde ich darüber sprechen. Du stehst vor deiner Erlösung. Wir wissen nicht, wann wir vom Herrn abgerufen werden, aber es kann für jeden sehr schnell gehen. Du kommst gar nicht nach Hause, liegst im Bett und wachst morgens nicht mehr auf. So, deine Erlösung naht sich. Und die Bibel sagt, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Ich werde über die Endzeit ein bisschen sprechen und dergleichen. Herzlich eingeladen, hör dir Worte Gottes an. Wir predigen dir das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Und ich weiß, viele, viele, viele Tausende hören die Predigten hier von dieser Stätte, von diesem Puls hier. So, und wir sind Gott dankbar, dass wir so viele Hörer haben im ganzen deutschen Lande, im deutschsprachigen Raum, nicht nur. Sogar in der Türkei hören Leute die Predigt und vor allem ausgewanderte Deutsche, die dort ihre Rente kassieren und sich sonnen und von Rheuma heilen oder was auch immer ist. Ich kenne Leute auch, die woanders, Südafrika, Chile und in vielen anderen Ländern, hören sie übers Internet, wo auch immer und wie auch immer, die Predigten von dieser Stelle hier aus der Ollenhauer Straße 15 in Berlin-Reinickendorf, nähe Kurt-Schumacher-Platz. So, du bist herzlich eingeladen, wenn du in Berlin wohnst, hierher zu kommen. Und nicht nur im Internet, denn vom Internet kann man nicht allein leben. Du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen, du musst riechen, die Leute schmecken, du musst merken, gibt's noch oder bin ich der Einzige? Weißt du, in deiner Kammer im Internet, da bist du ganz allein beim Internet, da bist du ganz allein irgendwo in einer Kabine. Aber es ist wichtig zu sehen, ich habe noch Brüder und Schwestern, ich habe noch eine Wolke von Zeugen um mich herum. So, auch der Tod ist ein Werkzeug und vielleicht plötzlich wachst du auf und sagst, wo sind meine Geschwister? Wo sind meine Lieben geblieben? So, und dann wachen die Leute auf. Ich werde nie vergessen, wir haben Open Air Gottesdienst in Stuttgart und irgendwie aus irgendwelchem Grund, was habe ich abgesagt, mein Open Air Gottesdienst. Wir waren regelmäßig, ob es geschneit oder gestürmt hat, wir haben über Nacht einen Platz dort gehabt in der Königstraße. Und wir haben unseren Gottesdienst gehabt. Und an dem Tag haben wir keinen Gottesdienst gehabt. Dann ruft jemand an und sagt, hallo, sind Sie da? Dann sage ich, ja, um was geht's denn? Ach, bin ich erleichtert. Ich dachte, die Entrückung hätte stattgefunden. Aber so wird's gehen. So wird's gehen. So ging's dem Nikodemus, so ging's dem Josef von Arimathäa. Jesus war gekreuzigt. Die haben auch geglaubt, er wird sich befreien, er wird sich wehren. Judas hat sich erhängt, weil er gehofft hat, Jesus würde sie befreien. Aber er hat sich nicht befreit. Er ließ sich auspeitschen, er ließ sich anspucken, er ließ sich beleidigen, er ließ sich kränken. Und es war zu spät. Und deshalb schiebt nicht auf die lange Bank. Das ist des Teufels liebstes Möbelstück. So, wir Menschen, wir schauen mehr, wenn es um Sterben geht, mehr auf das Sterben als auf den Tod. Das Sterben, das ist nämlich, was wir im Natürlichen passiert. Unser Körper baut ab, wir werden schwächer. Der Tod, bevor du heimgehst, bevor du abgerufen wirst, du weißt gar nicht mehr, was da passiert. Weißt du, die Engel Gottes holen die Erlösten ab. Und uns ist wichtiger, jetzt hier in diesem Leben, ja, mit dem Sterben klarzukommen. Weißt du, da nehmen wir Tabletten und da schieben wir es raus und so weiter. Der Tod ist besiegt. Der Tod hat seine Macht verloren. Sokrates hat den Becher getrunken als tapferer Mensch und hat ja das Sterben ignoriert. Aber was ist dann nach dem Sterben? Und das ist wichtiger. Was kommt nach dem Tod? Und was kommt nach dem letzten Feind, der überwunden werden muss? Und der Tod ist der letzte Feind. Mit dem Sterben fertig zu werden, bedeutet noch lange nicht, mit dem Tod fertig zu werden. Weißt du, ja, ich schiebe das lange hinaus. Je schneller es geht, das Sterben, umso besser. Aber der Tod ist es, mit dem Tod klarzukommen und zu wissen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Viele Gläubige, wenn ich so Gläubige anschaue, sie haben nicht kapiert, um was es geht. Weißt du, was der Tod überhaupt vorhat? Der Tod ist ein Übergang von einem Zimmer ins andere, von einem Raum ins andere. Das ist der Tod. Du verlässt diese sichtbare Welt, du verlässt den ganzen Plunder und du kommst in einen ganz neuen Abschnitt. Die blinde und taubstumme Helen Keller erzählt, wurde in einem Interview mal gefragt über den Tod und was sie so über das Leben denkt. Sie hat kein leichtes Leben gehabt. Sie war blind, sie war taub und sie hat dann all das gelernt und wurde sogar noch eine Schriftstellerin, hat sogar einen Doktortitel bekommen. Und da hat sie gesagt, ja, der Tod ist für mich ein Übergang von einem Raum ins andere. Hier sehe ich nichts, hier höre ich nichts, aber dort werde ich alles sehen und dort werde ich alles hören. Und genau das ist es. Dort werde ich alles verstehen. Verstehst du? Möchte ich weiter es einsetzen. Dort gibt es einen Unterschied für mich, hat sie gesagt. In dem anderen Raum, da bin ich in der vierten Dimension. Und ich spreche immer von vierten Dimension, vielleicht ist es meine eigene Erfindung, aber das gibt's überall in vielen Bereichen, wo man spricht von der vierten Dimension. Die drei Dimensionen kennen wir, was wir sehen, was wir fühlen und Raum und Zeit. So. Aber die vierte Dimension ist da, wo der Thron Gottes ist, da, wo die Herrschaft des Herrn ist, wo das Jenseits ist, wo der Herr das letzte Wort hat und nicht das Materiale und nicht die Menschen. So. Menschen müssen das Sterben verstehen. Und dann werden sie viel leichter in die Ewigkeit gehen. Da werden sie keinen Todeskampf haben. Denn wir hören immer wieder, wenn Menschen sterben, sie haben einen Todeskampf. Aber wenn du vorbereitet bist, reinen Tisch gemacht hast, dann gehst du in die Ewigkeit. Und deshalb ist der Tod, dass wir uns auf die Ewigkeit zu vorbereiten. In meiner Bibel heißt es, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Und die Griechen haben gesagt, bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke. Wenn du wüsstest, heute um 12 Uhr wird mein Leben abgerufen, da würdest du nicht mehr ins Bett gehen. Da würdest du vieles nicht mehr machen. Da würdest du ans Telefon gehen, da wirst du dein Schreiber nehmen, da wirst du Blatt Papier nehmen, da wirst du Dinge aufschreiben, da wirst du dein Testament machen. Viele leben einfach blind in ihr Leben, in den Tag hinein. Meine Bibel sagt, bestelle du dein Haus. So, wenn du wüsstest, du wirst abgerufen, also du würdest viel mehr, viel intensiver beten, an Gott glauben. Und du wirst nicht mehr denken, wer füttert die Viecher im Stall? Und wer poliert mein Auto? Und wie passiert das und passiert das? Nein, da werden wir mit diesem ganzen bürgerlichen Kleinkram uns nicht mehr so abgeben. Um 12 Uhr wird mein Leben abgerufen. Und wir wissen nicht, Tag und Stunde haben wir nicht. Meine Zeit steht in deinen Händen, steht in der Heiligen Schrift. So wichtig. Tod als Werkzeug Gottes, was uns vorbereitet auf die Ewigkeit. Und wir sehen, wie Menschen sterben. Nacheinander. Junge, alte, große, kleine, Männer, Frauen, arme, reiche. Gott arbeitet mit Spezialwerkzeugen, nach Spezialmethoden. Und er zeigt, guck mal, der ist gestorben, und der ist gestorben, der ist gestorben. Dann kommen wieder welche noch dazu, auch die gekommen sind, auch die sterben. Der Mensch ist sterblich. Und der Tod ist das Werkzeug, wie Gott uns erinnert, du kommst zu mir. Nicht nur durch deine Bekehrung, sondern du kommst zu mir durch die Verwandlung. Du wirst überkleidet, dir wird der Körper genommen, du bekommst einen anderen Körper. Und wir müssen sterben. Sterben ist ein Gesetz Gottes. In meiner Bibel heißt es, der Mensch ist Gesetz, einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes, was es auch immer ist. Gott verdammt niemand, nein, und Gott verurteilt niemand, Gott belohnt einen. Oder du kriegst nichts. Verstehst du? Dann machst du deine Zahltüte auf oder öffnest dein Konto und guckst, da ist nichts drauf. Deshalb sagt die Bibel, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Gott kämpft mit Spezialwaffen. Weißt du, Gott benutzt Dinge, die verrückt sind, die nicht normal sind, und auch der Tod ist nicht normal. Gott kämpft mit und arbeitet mit verrückten Sachen. Ich denke nur an Moses, seinen Stab. Steck deinen Stab und teil das Meer. Steck deinen Stab und schlag den Felsen und so weiter. Und gebrauche deinen Stab. Ganz nichtige Dinge. Und der Tod ist auch sowas Nichtiges. Was soll das bringen? Ein Hippie, der hat mit mir diskutiert und so weiter. Und dann sagt er, Pastor, wir sind geboren, um zu sterben. Und wenn du das merkst, wir sind geboren, um zu sterben. Von der ersten Minute, mit dem ersten Schrei, beginnt dein Todeskampf. Und das ist das ganze Leben. Manchmal denke ich, Mensch, lieber Gott, guck mal, wenn sie als Babys gestorben sind, denen ist so viel erspart geblieben. Und wenn ihr Menschen anguckt mit 80, 90 Jahren, wie viel Kämpfe, wie viel Leid, wie viel Trübsal, wie viel Schwierigkeiten, wie viel Anfechtungen, was sie alles so erduldet haben, was sie ertragen mussten, wie sie gequält wurden, wie viel Schmerzen sie bekommen haben. Und das ist alles diesem kleinen Baby, der so schnell gestorben ist, erspart geblieben. Auch der wird vor Gott stehen und hat auch nichts geleistet und hat auch nichts vollbracht. Der hat niemand bekehrt, der hat sich nicht taufen lassen können, nicht den Heiligen Geist empfangen können, der konnte nicht mal beten und sprechen. Und der wird auch vor Gott stehen. Menschenkinder, kommt her, heißt es in der Bibel. Gott arbeitet also mit Spezialwaffen, mit Kieselsteinen, mit Steinschleusern, mit Eselskinnbacken, mit leeren Krügen und Fackeln. Also wenn ich so die Bibel höre, mit nichts und gar nichts, mit dem arbeitet Gott. Und genauso auch der Tod. Der Tod hat eine Botschaft in sich selbst. Und ich will nicht nur über Tod und Sterben sprechen, sondern dass Gott diese nichtigen Werkzeuge benutzt, um uns zu zeigen, Mensch, setz alles dran, um das Ziel zu erreichen. Es ist manchmal später, als du denkst. Es ist später, als du denkst. Und ich sage, Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, es ist später in der Welt, nur als wir denken. Die politische Situation in dieser Welt ist nicht rosig. Die wirtschaftliche Situation in dieser Welt ist nicht rosig. Weißt du, wir leben in einer Welt voller Lug und Trug, in aller Liebe. Du siehst es nicht und merkst und denkst, ach, bei uns ist alles in Ordnung. Du merkst es bloß nicht. So wie der eine, ich bin in Israel auf den Golanhöhen und da steht ein österreichischer Soldat und steht Wache da ganz stramm, bewacht da die Radarstation da oben. Dann frage ich, wie sieht's hier aus, habt ihr Spannung und Krieg? Nein, sagte er, ich stehe schon 6 Jahre und da ist kein einziger Schuss gefallen. Ich denke, wunderbar. fahr ein paar Kilometer weiter und dann brennt ein Bus, ein Aufstand und ein Anschlag wurde da verübt und so weiter. Ein paar Kilometer weiter. Bei uns ist nichts passiert. Du hast Frieden vielleicht, hier gerade im Augenblick. Und wir sind in Deutschland in einer begnadigten Situation. Wir haben Frieden. Danke Gott dafür, dass es so ist. So, Gott arbeitet, Gott kämpft um den Menschen. Sogar der Teufel kämpft um den Menschen. Der Teufel kämpfte um den Leichnam Moses, kannst du dir das vorstellen? Er wollte unbedingt den Leichnam Moses haben, damit er ihn vielleicht vergöttert, damit er die Leute auf ihn fixiere. Er wollte, aber Gott hat Moses beerdigt und zu sich genommen. Und deshalb, wir sollen uns bereit sein und mit Gott wandeln, dass Gott uns wegnimmt, so wie Henoch, so wie Elia. Das ist ja das Schönste. Du stehst vor deiner Entrückung, ist meine Botschaft in den nächsten Tagen. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Weißt du, Entrückung, das ist kein Spaziergang. Wohl dir. In meiner Bibel heißt, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Das heißt also, wenn in der Welt politisch irgendwo Schlimmes geschieht, wir sollten aufwachen. Denn Matthäus 24, da heißt es, es werden Kriege und Kriegsgeschrei geben, es werden Hungersnöte geben, es wird das und das und das geben. Dann erhebet eure Häupter, dann eure Erlösung naht sich. Und je mehr wir älter werden, weißt du, mit 25 denkt kein Mensch an Sterben. Weißt du, oder mit 30, aber dann langsam baut der Körper ab, dann merkst du, es geht nicht mehr so schnell. Dann merkst du, jetzt, ich habe nur noch 10 Jahre zu leben oder nur noch 15 Jahre zu leben oder nur noch 5 Jahre. Denn die anderen sterben schon mit 95, also ich habe noch 5 Jahre zu leben. Oder sagen wir mal 100, da habe ich noch 10 Jahre zu leben. Weißt du, dann kannst du schon ausrechnen, die Lebensspanne wird immer enger, immer enger, immer enger. Bedenke, dass du sterben musst. Deine Erlösung naht sich. Und investiere in geistliche Dinge, in die ewigen Dinge. Der Teufel kämpft um deinen Leichnam und diesen Körper, der hier zurückbleibt. Er möchte ihn beerdigen, er möchte ja nicht irgendwie lassen zu Staub werden. Aber Gott hat den Geist von Moses auferweckt und ich finde das ganz toll. Moses hat es nicht verdient, ins gelobte Land zu kommen. Er hat diesen Schritt vermasselt. Anstatt dass er zum Felsen redet, schlägt er zu und Gott sagt, deswegen, weil du nicht auf mein Wort gehört hast, wirst du nicht ins gelobte Land kommen. Die Israeliten, die rausgezogen sind und das neue Volk, das geboren wurde in der Wüste, die kommen rein, aber du nicht. Es muss furchtbar sein, 40 Jahre dafür gearbeitet, gekämpft zu haben für die Sache Gottes und dann nicht hinein dürfen. Nur wegen einer Dummheit. Und weil er nicht auf das Wort gehört hat. Und das ist eine Botschaft in sich selbst. Hör das Wort Gottes. Und so viele vermasseln ihre Ewigkeit, weil sie nicht auf das Wort Gottes hören. Weil sie nicht hören, was der Herr sagt. Was der Heilige Geist sie mahnt. Die denken, ach, das mache ich weiter. Zack, und schon passiert. Das erste Mal hat es geklappt. Das erste Mal war auch Befehl, schlag den Felsen. Aber das zweite Mal war ein Befehl, rede zum Felsen. Nicht mehr Christus kreuzigen. Und noch einmal Buße tun und noch einmal das und nein, gebrauch jetzt die Gnade, die Gott dir gegeben hat. So, der gläubige Mensch weiß, Gott hat mich angenommen, Gott trägt mich und durch die Gnade Gottes darf ich auf dem Karmel stehen. Und dann mein Bruder Moses ist auch dabei und Jesus ist auch dabei und die Jünger sind auch dabei. Und dass sogar der Petrus voller Euphorie ruft, Herr, hier ist gut sein, lass uns ein paar Hütten bauen. Dir eine, Moses, eine, Elia, eine, schon 3 Kapellen. Satan will nicht glauben, will nicht wahrhaben, dass er besiegt ist. Deshalb versucht er alles dran zu setzen, um deinen Leib festzuhalten, dass du ja hier bleibst, dass du ja nur an irdische Dinge denkst, nur an materielle Dinge denkst, an Wasser, Brot und Spiele oder was auch immer ist. Satan will nicht, dass du ihm proklamierst, dass sein Schicksal besiegelt ist. Wie oft kommt der Teufel zu mir oder zu dir auch? Und so weiter. Aber ich mache das beim Teufel so, wenn er mich bedroht und sagt, das und das kommt auf dich zu, du wirst krank, du wirst sterben, du wirst arm werden, du wirst schwach werden, dann sage ich, Teufel, darf ich dir auch was sagen? Auf dich wartet das ewige Feuer. Und was er vom Feuer hört, ist er nicht mehr zu halten, rennt er. Du musst dem Teufel sagen, was seine Zukunft ist. Seine Zukunft ist die Hölle, das Verderben. Wer es besiegt, er tobt weiter. Er will Jesus und seinen Sieg nicht akzeptieren. Das ist der Teufel. Er will nicht akzeptieren, dass er ausgespielt hat, dass er keine Trumpfkarten mehr hat. Der tut nur weiter, als wenn er noch was im Ärmel hätte. In den letzten 2000 Jahren hat Satan sich nicht bekehrt und sich nicht geändert. Er wird sich auch nie bekehren. Braucht auch gar nicht darauf warten. Der Tod ist Gottes Werkzeug. So, wir müssen hier alles zurücklassen. Und alles Irdische, alles Sichtbare, alles Materielle, die ganze Materie. Und dann werden wir vergeistigt, vergeistlicht. Weißt du, wir werden verwandelt. Aber wir bleiben immer das, was wir gewesen sind. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, wir bleiben immer das, was wir gewesen sind. Johannes Matthäus. So wie ein Wassertropfen. Weißt du, für mich ist ein Wassertropfen ein Wunder. Das Leben kommt aus dem Wasser. Das Wasser ist so ein Tropfen. So ein Tropfen fällt vom Himmel und steigt wieder zum Himmel auf. Verdampft. Und es bleibt immer in der Zusammensetzung, was es ist. H2O. H2O. Verstehst du, es bleibt immer, ob es jetzt Dampf ist oder es Nebel ist oder Eis. Kristall ist, egal was es ist, es bleibt immer H2O. Und deshalb, Gott hat uns geschaffen für die Ewigkeit, für den Himmel. Kannst du dir vorstellen, dass die Wassertropfen oben im Himmel da über die Wolken ziehen, hier über diese Erde ziehen? Dieser ewige Kreislauf? Das ist alles ein Wunder. Gott hat uns geschaffen, dass ich vergeistigt werde. Weißt du, und um das Wasser, bevor das Wasser aufsteigt, muss verdampfen, muss sich auflösen. Muss verdampfen und plötzlich ist nichts mehr da. Und dann oben in der Atmosphäre kühlt es ab und fällt wieder als Tropfen auf diese Erde. Wie heißt es in der Bibel? Das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Das Sterbliche die Unsterblichkeit. Und der Herr ist es, der hier an uns arbeitet. Das Zeitliche muss anziehen das Ewige, das Bleibende, das Beständige. Wenn wir, und das jetzt komme ich auf den Punkt, was mir wichtig ist, in der vierten Dimension, wenn wir in der vierten Dimension sind, hat der Teufel nichts mehr zu melden. Wenn wir am Thron Gottes sind, in der Gegenwart des Herrn sind, wandeln mit dem Herrn, wandeln im Geist, hat er nichts mehr zu melden. Aber weißt du, warum er noch so viel brüllen und bellen kann? Ist, weil wir noch so viel im Fleisch sind. So viel im Fleisch. Er kann, wenn wir im Herrn sind, kann das Böse und das Negative uns nichts mehr anhaben. Weißt du, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Halleluja. Das ist geistliches Leben. Die lass bellen, du ziehst weiter. Du bist hier schon gegen dieses ganze Gebrüll, gegen den ganzen Lärm der Zeit immun. Die Worte Gottes, die du von Gott hast, die gebrauchst du. Nein, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Und alle Ehre gehört Gott. Deshalb, der Tod, du siehst, auch der Tod ist ein Werkzeug. Ich denke nur an die Geschichte von Lazarus, der Bruder von Martha und Maria. Dieser Lazarus ist schwer krank und er stirbt. Und dann sagt Jesus, der schläft nur. Ist kein Problem. Der schläft nur. Und dann kommt Jesus und sagt, ich will ihn auferwecken. Aber vorher sagt er noch einen Satz, sein Tod ist zu der Verherrlichung Gottes. Dein Tod ist zu der Verherrlichung Gottes. Verstehst du, was es ist? Der Tod ein Werkzeug Gottes. Wir werden nicht sterben, auch wenn wir krepieren, auch wenn wir verbrannt werden, auch wenn wir, was weiß ich, auseinandergerissen werden, zerstückelt werden, zerfetzt werden, spielt keine Rolle. Es ist zur Verherrlichung Gottes. Und Gott wird wieder alles zusammenbringen. Und Gott wird den Menschen wiederherstellen. Und der Teufel, dem bleibt die Spucke weg. Halleluja. Weißt du, wenn der Teufel sieht, der lebt wieder. Der Lazarus, der kommt aus dem Grab raus, obwohl er schon stinkt und in der Verwesung gewesen ist. Es war nicht nur im Koma, nicht nur scheintot, wie manche behaupten. Nein, er war wirklich tot. Denn ein Scheintoter stinkt nicht. So, auch das ist zur Verherrlichung Gottes. Gott lässt manchmal sterben, damit ein Mensch verherrlicht wird. Georg Müller, der betete jahrelang für zwei seiner Freunde. Ich glaube, 40 Jahre hat er gebetet für zwei seiner Freunde. Die haben sich nicht bekehrt. Und er hat ihnen Zeugnis gegeben und dann gesagt, Gott, wär du damit fertig. Lies mal seine Biografie. Und bei seinem Tod bekehren sich die beiden Freunde. Und sagen, guck mal, der hat für uns 40 Jahre gebetet. Wie ist es bei Simson? Weißt du, der Teufel hat dem Simson die Augen ausgestochen, den so in seine Tretmühle hineingespannt. Weißt du, in seinem Tod wirkt Gott sogar. Und als er dann in diesem Dagonstempel kommt, wo der Teufel triumphieren möchte, wo der Teufel sich groß aufspielen möchte, guck mal, diese Philister, das ist der Riese, dieser Herkules, wir sind mit den Riesen fertig geworden. Verstehst du, und dann steht dieser Riese und sagt dem Buben, der ihn führt, sag mal, wo ist die eine Hauptsäule und wo ist die zweite Säule? Und du, dann zieht er diese beiden Säulen, diese Kapitalsäulen zusammen, und dann heißt es so, und Simson tötete bei seinem Tod mehr Philister als in seinem ganzen Leben. Weißt, das klingt komisch, natürlich für uns Europäer und von Humanismus geprägten Menschen, westlichen Menschen ist ein bisschen komisch, aber bei seinem Tod riss er mehr in den Tod als sein ganzes Leben. Verstehst du, das ist, weißt du, Gott verherrlicht sich, sogar in dem Tod verherrlicht sich Gott. Wohl dir, wohl uns, denn wir wissen, unser Leben ist in Gottes Hand. Und selbst wenn uns die Augen ausgestochen sind, selbst wenn der Teufel triumphiert und selbst wenn wir in der Tretmühle Satans stehen und Tag ein, Tag aus da die Dreschmühle treten müssen, der Tod der Heiligen, der Gerechten ist vor Gott wertvoll, steht in der Bibel. Der Tod der Gerechten ist vor dem Herrn wertvoll. Nur nebenbei, Gott wirkt, wenn wir aus dieser Welt gehen. Wir hinterlassen Spuren und Menschen werden in unseren Spuren später gehen, ob du glaubst oder nicht. Selbst wenn du nicht, lange nicht mehr da bist, aber die Menschen werden sich erinnern. Du, da war doch einer. Der hat immer gepredigt. Verstehst du? Der hat immer verkündigt. Satan will nicht, dass du weißt, dass Jesus gesiegt hat. Satan will nicht, dass du den Sieg Jesu feierst. Wir werden morgen den Sieg Jesu feiern. Halleluja. Er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Halleluja. Er will nicht, dass du den Sieg proklamierst. Und in dem Moment, wo du den Sieg Jesu proklamierst, hat der Teufel ausgespielt. Ja. Weine und du weinst allein. Lach und alle lachen mit. Er nimmt, der Teufel versucht dir die Autorität zu nehmen, den Glauben zu nehmen, macht dich religiös, binde dich da in irgendeine Kirche, Sache und so weiter, dass du das nicht begreifst. Wie heißt es in meiner Bibel einmal? Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis des Herrn zugrunde. Erkenne, gesiegt hat der Löwe aus Juda. Gesiegt hat der Galiläer. Das Einzige, das die Kräfte des Bösen abstoßen, ist der Name Jesu. Weißt du, du kannst von El Shaddai, El Ohim und Jahwe und was weiß ich, welche Sprüche und Namen zitieren. Der Teufel nimmt keine Notiz. Der sagt, was? Was hast du gesagt? Was stotterst du da? Das weiß gar nicht mal, was es ist. Aber sag, Jesus, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg, Brüder und Schwestern. So, der Tote lebt weiter. Der Tote Jesus, den die Juden nicht wahrhaben wollten. Weißt du, die Juden hätten alles erlaubt, den Aposteln. Sie hätten eine große Kirche bekommen. Sie hätten im Tempel predigen dürfen. Und. Wenn sie nicht von Jesus gesprochen hätten. Der Teufel, dem ist ein Dorn im Auge, wenn du von Jesus sprichst. Rede in deinen Problemen, in deiner Situation. Jesus, Jesus, Jesus. Wir haben sie ein paar Mal gesungen. Jesus, Jesus, Jesus. Und groß ist dein Name, Herr Jesus. Jesus ist nicht der Messias der Juden. Den haben sie gekreuzigt. Den haben sie von sich gestoßen. Der ist für sie der Verfluchte. Aber er ist der Heiland der Welt. Und er ist zu uns gekommen. Und über ihn haben die dann Lügen verbreitet, sogar den armen Kriegsknechten Geld gezahlt, damit sie sagen, die Jünger kamen und haben den Leichnam gestohlen. Du siehst, der Teufel gibt nicht einmal für die Leiche Ruhe. So wie bei Moses, so auch bei Jesus. Der Teufel kämpft um den Leichnam. Ja, die Jünger haben gestohlen. Oder die Moslems sagen, die haben den Falschen gekreuzigt. Satan will die Menschen zerstören, macht Jesus madig und schlecht, versucht uns den Namen Jesus, ja, irgendwie abstoßen zu machen. Ja, Jesus, Jesus. Ich weiß noch heute, als wir unsere erste Teestube nannten, es hieß Jesus Center. Da haben sich so viele Leute aufgeregt. Warum nennt ihr nicht anders? Warum Jesus und dann den Center drunter? Jesus ganz groß. Wir wollten Jesus verkündigen. Und es passiert etwas, wenn wir Jesus proklamieren. Jesus verkündigen. Und ich weiß, was für Aufregung war, ganz besonders bei den Christen. Aber weißt, die Leute wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Ich habe gesagt, genau das ist es. Weil die Leute mit Jesus nichts zu tun haben, haben wir was damit zu tun. Und wir werden Jesus proklamieren. Ich weiß, du kannst vom Wetter reden, von Gott reden, von Moses reden, von den Juden reden, von Tempel reden, von Jerusalem reden, von Israel reden. Du kannst alles reden, aber sag nur Jesus. Und dann geht die Jalousie runter. Hast nicht gemerkt? Probier's. Gehst nach Hause, redest mit deinen Lieben, rufst am Telefon jemand an und sag, weißt du schon das Neueste? Jesus lebt. Deshalb hör doch auf mit diesem Blödsinn. Der Tod ist ein Werkzeug Gottes. Der Tullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und deshalb gibt es heute keine Märtyrer mehr. Schau genau hin. Es gibt keine Märtyrer, denn der Teufel hat Angst. Der weiß ganz genau, den Fehler mache ich nicht nochmals, dass es Märtyrer gibt. Weißt du, wenn es Märtyrer gibt, einer wird getötet, aber 100 kommen andere. Als 5 Missionare zu den Aucas in Südamerika gingen, und sie haben sich vorbereitet auf diesen Dienst bei den Aucas, diesen wilden Eingeborenen. Sie wollen dort das Wort Gottes bringen, die Bibel übersetzen, von den wirklich Bibel übersetzen. Sie gingen zu den Aucas. Und was passiert, als sie dort landeten, werden sie von diesen Aucas erstochen und ermordet. Alle 5 Missionare, alle 5 Männer und so weiter. Und das ging wie ein Lauffeuer durch die Medien, durch die christliche Welt. 5 Missionare ermordet. Und weißt du, was passiert ist? Die wirklich Bibelübersetzer haben gerade in diesem Jahr, wo diese ermordet wurden, wo sie praktisch ihre Mitarbeiter dort umgebracht worden sind in Südamerika, haben sie über 5000 neue Mitarbeiter bekommen, die sich gemeldet haben, wir gehen in die Mission, wir übersetzen die Bibel und wir wirken weiter. Weißt du, der Teufel hat Angst vor Märtyrern. Tod ist eine Waffe. Leute, die nicht mit ihrem Leben unterschreiben können, die sind nicht wert, dass man sich überhaupt sich anhört, ihrer, und sich ihrer annimmt. Weißt du, guck mal, Fidel Castro hat mit 80 Halsabschneidern Kuba eingenommen. Nur als Beispiel. Leute, die radikal sind, die entschlossen sind, die entschieden sind, denen es den Tod nichts bedeutet. Der Apostel Paulus, leben wir oder sterben wir, wir sind des Herrn. Das ist Tod als Waffe. Gott arbeitet mit Spezialwerkzeugen. Die Hölle, die Unterwelt, das Totenreich ist besiegt. Und der Sieger stieg aus der Unterwelt hervor, als siegreicher Herr, hat die Gefangenen frei gemacht und freigenommen, der Starke ist gebunden. Das, was auf Golgatha geschah, ist nur die Spitze des Eisberges. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Sein Tod ist unser Leben. Sein Tod. Die Dunkelheit wurde erhellt, als Jesus hinabstieg. Er hat das Chaos aufgeräumt, Gefangene befreit. Noah, Abraham, all diese Henoch, alle die dort waren, in diese Gehenna, in diesem Pfuhl, sie wurden getrennt und nur noch die Bösen sind dort geblieben, die absolut nicht wollten. Kein Dämon war vor Jesus sicher, kein Teufel. Sie schrien, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Deshalb erzähle von Jesus, rede von Jesus, glaube an Jesus, liebe Jesus, diene Jesus, fördere die Sache Jesu und du wirst sehen, du wirst Sieg haben auf der ganzen Linie. Überall, wo Jesus hinkommt, wird Satans Macht gebrochen und das Wunder passiert. Vielleicht nicht gerade hier in Berlin, da wo du lebst, wo du bist, aber in der 4. Dimension, im Jenseits, da wird die Schlacht entschieden. Unser Wandel ist im Himmel, nicht hier auf Erden. Hier lebe ich, hier muss ich recht und schlecht leben und kämpfen und mein Bestes geben. Aber dann, wenn meine Augen geöffnet werden, dann sehe ich den Himmel offen. Wie bei diesem Prophetenschüler. Oh, guck mal, die da draußen, die Massenmedien, Fernseher voll, alles voll. Überall der Gaff der Teufel, die Fratze des Satans überall sichtbar. Und dann sagt der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, bei uns sind mehr als bei denen. Bei uns sind mehr. Wenn uns die Augen geöffnet werden, dann sehen wir plötzlich, bei uns, wir werden umlagert von himmlischen Heerscharen. Wir werden umlagert von der Herrlichkeit Gottes. Milliarden und Abermilliarden Engel sind um uns her. Wenn du dich sehen würdest, du sagst, oh Gott, ich bin ganz allein in meiner Mansarde, in meinem Kellerloch oder wo du auch immer bist, auf meiner Stube. Aber du bist nicht allein. Verstehst du? Da ist der ganze Himmel verdichtet. Öffne ihm die Augen, dass er sehen möge. Johannes auf der Insel Patmos. Er ist in der 4. Dimension. Er sieht, was sich abspielt. Er sieht Jesus. Und dann sieht er die Kirche, wie die lau und träge und dumm und blöd wird. Und wie sie sich mit verschiedenen Lehren und Irrlehren sich einlassen. Und wie die lau geworden ist und die Welt lieb geworden haben und so weiter, dann sieht er den Antichristen, den falschen Propheten, dann sieht er, ja, er sieht Weltuntergang. Ein Drittel der Menschheit stirbt. Du Leute, macht euch gefasst. Wir sind ganz nah davor. Heute ist möglich. Gestern hat er die große Bombe abgeworfen, der Armee. Die größte. Und dem ist alles zuzutrauen. Sie haben in Hiroshima auch als erstes die Waffe eingesetzt und abgeworfen. Und stell dir mal, ein Drittel der Menschheit in China, da wo jetzt gerade kriselt und knistert, in China lebt 1,45 Milliarden Menschen. Ein Drittel der Menschheit. Oh ja, es lebt in dieser Region. Wenn es dort mal knallt, das kann zu spät sein. Und gebietet dem Engel mit der Posaune und so weiter. Das sieht alles der Johannes. Er sieht die ganzen Katastrophen, die da kommen. Und da kommen Katastrophen, glaub mir das. Wenn ihr dran denkt, Tschernobyl, das ist nur ein Super-GAU gewesen. Und es hat sich ausgewirkt über ganz Europa. Schon alles vergessen natürlich. Weißt du, der Mensch ist so schnell kurzlebig und vergisst es. Manchmal muss man alles auf einmal kommen. Dann wachen die Leute auf. So, Johannes sieht das alles, diese Dinge kommen. Und dann sieht er das Reich Gottes. Gefallen ist die große Babel. Dann sieht er, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Halleluja, Amen. Er sieht das alles in der vierten Dimension. Da hast du und ich noch gar nicht gelebt. Hat es Amerika noch gar nicht gegeben. Wurde Amerika noch gar nicht entdeckt. Kein Mensch wusste, ob es Amerika gibt. Aber das sieht er im Geist. Weißt du, Menschen Gottes, die sehen in der vierten Dimension. Ich denke nur, der arme Hiob, das Buch Hiob ist das älteste Buch der Bibel, wahrscheinlich, glaube ich wenigstens. Und er sieht, dieser arme kleine Hiob, dieser arme gottesfürchtige Mensch, er sieht, Herr, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Ja, stell dir mal sowas vor. Und erst jetzt, nach 7000 Jahren, wissen wir, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Erde um die Sonne kreist und die Sonne wieder um irgendwelche anderen Fixsterne kreist. Du hast die Sonne in nichts aufgehängt. In der vierten Dimension sieht man Dinge, die man sonst nicht mit Computer erraten kann und sich nicht in seinem Hirn ausdenken kann. So, Gottes Geist ist da und Gottes Kraft ist da. In der vierten Dimension wirkt der Herr. Und in der vierten Dimension ist es wichtig, dass du dort bekannt bist, dass du bei Gott berühmt bist. Weißt du, dass dein Name im Buch des Lebens steht, nicht im Kirchenregister irgendwo, vergiss es. Wenn die Welt mal brennt, wird alles verbrennen, die ganzen Akten, die ganzen Chips. Da versuchen da 7 Burschen, Söhne eines hohen Priesters, gut ernährt, kräftige Burschen, stark, versuchen da bei einem Dämonen auszutreiben. Die Sünde von Skephas. Und dann dieser Besessene, den sie da befreien wollten, plötzlich springt er hoch und sagt, Paulus kennen wir, Jesus wissen wir, wer seid ihr? Und die große Frage, die mich bewegt, ist, bist du in der unsichtbaren Welt bekannt? Sind wir dort bekannt? Wer seid ihr? Der Teufel weiß Bescheid. Du, dem Teufel kannst du nichts vormachen. Der Teufel lacht sich eins ins Fäustchen, wenn du nicht mit Gott in Ordnung bist. Und du sagst, was will der? Ach komm. Es gibt genug Blöde in dieser Welt. Wir müssen bekannt sein bei Gott durch unsere Hingabe, durch unsere Liebe, ja, durch unsere Beziehung mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ist so wichtig, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Bist du in der unsichtbaren Welt bekannt oder kennt dich nur die Unterwelt, das Totenreich? Jesus, dir hast alle Macht gegeben und mein Leben ist in deiner Hand und niemand und nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Und zwar in der vierten Dimension. Hier kann ich vom Glauben abfallen. Hier kann ich schwach werden. Vielleicht in der Sterbestunde. Ich weiß es nicht. Es gibt Jonathan Paul, der hier in Steglitz beerdigt ist. Jonathan Paul in den letzten Stunden seines Lebens, der war schwer krank und dann zweifelt, habe ich alles richtig gemacht? Ist der liebe Gott mit mir zufrieden? Und so weiter. Er hat ja der Begründer der Pfingstbewegung. Habe ich wirklich richtig gehandelt? Habe ich mich richtig entschieden? Bin ich richtig mit dem Herrn gewandelt? Der hat angefangen, an seine an seine Bekehrung zu zweifeln, an seine Wiedergeburt zu zweifeln. Und der Teufel bringt es fertig, dass du an deine Bekehrung zweifelst, dass du an deine Wiedergeburt zweifelst, an deiner Geistestaufe zweifelst, dass du sogar an deiner Wassertaufe zweifelst. Ja, bin ich richtig getauft oder nicht? War da genug Wasser da oder nicht? Verstehst? Bin ich richtig untergetaucht worden oder ist da noch irgendwas frei geblieben und unbedeckt gewesen? Weißt du, der Teufel erzählt Märchen über Märchen. Und so war es beim Jonathan Paul auch. Und er kämpft um den Leichnam. Und da zeigt sich, und dann kommt ein Bruder, der ihn besucht, sogar einer seiner Gegner besucht ihn und sagt, Jonathan, weißt du, du bist nicht, was du am Ende bist und nicht, was du am Anfang bist. Du bist das, was du bist vor Gott. Am Anfang und am Ende. Das ganze Leben. Gott sieht immer das ganze Leben. Du bist im Herrn und du bleibst im Herrn und wir werden uns beim Herrn wiedersehen. Und sagt er, ach, danke. Bruder, danke. Sogar sein Feind, also geistliches, sein geistlicher Feind, Berliner Erklärung und so weiter, der mit unterschrieben hat. Dieser ermutigt ihn, Bruder, du hast am Anfang dem Herrn gedient, du hast dich für den Herrn entschieden, du hast für den Herrn gelebt, du hast für den Herrn alles gegeben, du hast so viel Schmach und Schande für deinen lieben Gott erduldet und so weiter. Und jetzt, nur weil du in einer Minute versagst, gehst du verloren. Nein, glaub nicht an diesen Spuk. Brüder und Schwestern, wir dürfen nicht an dem Spuk glauben. Weißt du, der hat in seiner Sterbestunde noch geflucht. Verstehst du? Oder kenne ich solche? Ich weiß das, was die Leute dann erzählen. In der Sterbestunde gezweifelt, in der Sterbestunde geweint, in der Sterbestunde wollte niemand sehen, keinen Prediger und so weiter. Weißt du, da war vieles, was da passiert ist. Du weißt nicht, wie das ganze Leben abgelaufen ist. Vor Gott zählt das ganze Leben und nicht nur eine Minute unseres Lebens. Nicht nur eine Minute, das ganze Leben ist so wichtig. So, der Teufel weiß alles, der Teufel kennt sich genauso aus und der Teufel kämpft um unseren Leichnam. Dieser Körper ist der Leichnam hier. Das ist Staub. Das ist Staub. Und ich werde alles hier lassen. Verstehst du, ich werde hier alles lassen, verstehst du? Jesus hat den Menschen gesucht und er ist den Menschen nachgegangen und den Menschen das Beste gegeben. Gott hat die Menschen angenommen. Ich will noch die Geschichte, ich habe gestern schon diese Geschichte erzählt, ich bin so begeistert. Ich habe gerade jetzt so Biografien von Bodelschwing gelesen. Also der Bodelschwing hat einen Kassierer gehabt, Anfang seines Dienstes, Lobetal, Arbeiter im Osten und wo überall diese Betleranstalten sind. So, er hat einen Mitarbeiter gehabt und das war sein Kassierer und der brennt mit der Kasse durch. Stell dir mal vor. Der brennt mit der Kasse durch und ist für Jahre von der Bildfläche verschwunden. Und dann geht er hier in der Friedrichstraße in Berlin und dann sieht er, doch, da drüben ist doch dieser Mensch da, der mir die Kasse geklaut hat. Mein ganzes Geld, was für die Armen gegeben worden ist, da hat er Geld für die Armen geklaut und ist durchgebrannt und hat sich ein gutes Leben da gemacht. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es bedeutet. Es ist schwer. Es ist sehr schwer, so einem Menschen zu begegnen. So, und er geht hin und geht auf den zu, umarmt ihn und drückt ihn und sagt, na Verbrecher, verstehst du, na Verbrecher, und drückt ihn und gibt ihm einen Kuss und er nimmt ihn auf in seinen Dienst und er wird einer seiner besten Kassierer. Es ist Nachverbrecher, verstehst du? Gott kann uns verwandeln, auch wenn wir Fehler gemacht haben, auch wenn wir gefallen sind, auch wenn wir gestrauchelt sind, Gott verwandelt. Weißt du, Gott ist der uns angenommen hat. Und Gott gibt uns nicht so schnell auf. Wir sind seine Kreatur, seine Hände Werk. Als der letzte Feind wird besiegt sein, 1. Korinther 15, Vers 26, das ist der Tod, der letzte Feind, der letzte, der noch überwunden werden muss. Weißt du, und dann kommt der Herr, auch wenn wir was verbrochen haben. Verstehst du? Gott liebt uns. Gott liebt auch die schlechten Menschen. Ich will eine gute Botschaft für alle Menschen predigen. Weißt du, du weißt gar nicht, warum der schlechte Mensch schlecht ist. Und warum der Gute gut ist. Du weißt es gar nicht, warum er das tut. Aber Gott kennt die Herzen. Psalm 116, Vers 15. Der Tod der Gläubigen ist kostbar im Blick des Herrn. Nicht in unserem Blick. Der Tod des Gläubigen. Weil der Tod ist der Übergang nur ein Tunnel, nur ein Gang, nur eine Unterführung. Und dann auf der anderen Seite kommt er wieder raus, dieser Gerechte, der Heilige, der Gläubige. Deshalb der Tod der Gerechten. Viele Christen, weißt du, die sind seltsam, die sind komisch, außergewöhnlich und so weiter. Die werden nicht verstanden, aber die sind wertvoll in den Augen Gottes. Gerade die Unverstandenen, versteht mich? Die, die man so auf die Seite schiebt, ach, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Gott hat einen Plan für jeden Menschen. Nicht das, was Großes hat sich Gott erwählt. Also das Edle, Vollkommene und die Nase ganz oben tragen. Gott hat sich die erwählt, die nichts sind. Halleluja. Das ist, wie Gott arbeitet. Das sind seine Werkzeuge. Nix, 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 nix. Mit nichts hat Gott die Welt geschaffen. Aus nichts. Er sprach und das Wort Gottes wirkte. Es geht um die Rettung der Seele, nicht um die Rettung irgendeines Systems oder Israels oder Tempels und so weiter, den Armen zu helfen. Nein, es geht um die Rettung unserer Seele. Und jeder soll zusehen, dass er selig wird. Die Endzeit ist so knapp. Endzeit, deshalb sagen wir, das ist nicht mehr viel Zeit. Die längste Zeit waren wir da. Die längste Zeit hat die Erde existiert. Man muss sich jetzt um sich selber kümmern. Trachtet um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Jesus hilft den zerbrochenen Menschen, die kaputt sind, die am Ende sind, die nicht mehr weiter können. Nicht der Weltelite und im Kapital und in Konzernen. Nein, den Einzelnen. Gott schaut auf den Einzelnen. Und für den Heiland ist der Einzelne wichtig. Er schaut nicht auf die Hautfarbe, schaut nicht auf die Haarfarbe, schaut nicht auf die Augenfarbe. Er schaut auf das Herz. Er schaut auf das Herz. Weißt du, mach dich gefasst. Wir sind in der Endzeit und nur der, der alles dran setzt, der wird die Krone gewinnen, der wird es überwinden, der wird es schaffen. Gott benutzt manchmal Dinge in unserem Leben, um uns zu zeigen, guck mal, der ist weg und der ist auch weg. Und sei froh, dass du noch nicht weg bist. Verstehst du? Wir sollen froh sein, dass wir noch leben dürfen, dass ich noch atmen darf, dass ich noch was tun kann. Für meine Erlösung kann ich nichts tun. Da hat er alles getan, alles bezahlt. Da bin ich 2000 Jahre zu spät geworden. Aber jetzt, um die Gnade zu vertiefen, zu verinnerlichen. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, was mir wichtig ist, was ich hier heute Abend besonders sagen kann. Gott benutzt das Negative, auch die Trübsal, auch die Schwierigkeiten, auch den Tod. Das sind Werkzeuge Gottes. Gott benutzt das Negative, um seinen Plan zu verwirklichen. Verstehst du das? Das Negative? Der Fotograf, der nimmt das Negativ und macht, musst du erst mal das Negativ haben und dann kann er was Positives draus machen. Früher hat man das entwickelt, da in der Dunkelkammer. So, und genau das ist, Gott benutzt das Negative. Das sieht gar nicht so vollkommen und so rein aus, aber er benutzt das. Durch Verlust macht er Gewinn in deinem Leben. Durch Niederlage schafft er Siege. Durch Niederlage. Denk nicht immer, ich muss Halleluja loben und dann, auf dem weißen Rössle sitzen. Nein! Ich habe den Sieg in dem Namen Jesu. Durch Schwachheit kommt meine Stärke. Deshalb sagt der Herr zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott benutzt das Negative. Und dann unser Bruder Paulus weiß von einem Extrem zum anderen, am liebsten möchte ich ganz schwach sein. Verstehst du? Damit die Gnade Gottes noch umfangreicher in meinem Leben wirkt. Durch den Tod kommt Leben. Zuerst kommt der Tod und dann kommt das Leben. Zuerst fällt das Weizenkorn in die Erde und dann geht es auf. Das Leben lässt sich nicht unterdrücken. Wenn ich so auf der Straße, jetzt gerade vor ein paar Wochen noch, wo das Frühling so richtig kam und kommt, der ist noch nicht ganz da, so dann sieht man, wie plötzlich sogar durch den Asphalt bricht da eine Wurzel durch, ein Keimling und was weiß ich, da bricht durch. Das Leben lässt sich nicht unterdrücken. Der Tod kann dich nicht ruinieren. Der Teufel kann dich nicht ruinieren. Gottes Waffen sind ganz was anderes. Gottes Waffe ist Liebe. Halleluja. Gottes Waffe ist Liebe. Gottes Waffe ist Licht. Gottes Waffe ist Leben. Und das Leben setzt sich durch. Ob du glaubst oder nicht. Ich habe die Kirche drüben gehabt. Auf dem Leopoldplatz, was glaubst denn du, was ich für Probleme mit den Birken hatte? Weißt du, die Birken, auf dem Dach, in der Dachrinne, im Mauerwerk und überall, da, überall Birken. Weißt du, da kommt so ein kleiner Keim, ein kleiner Samenkorn und schon sprießt die Birke. Und die kannst du nicht mehr ausrotten. Ich muss den ganzen Turm abbrechen, einen Teil eines Turmes an einer Seite abbrechen, damit ich bis auf die letzte Wurzel komme. Ja. Hat ein paar tausend Euro gekostet. Das ist so kleine Birke, so kleiner Samenkorn. Und deshalb, kleiner Glaube, der Glaube muss nicht groß sein. Geschwister, wir denken, es muss ein gewaltiger Glaube sein. Berg versetzen, in dem Namen Jesus. Nein. In dem Namen Jesus. Verstehst du, ganz schwach. Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, das unter deinem Fingernagel geht, das reicht schon aus, um Berge zu versetzen. Halleluja. So, Gottes Waffen ist Licht, ist Liebe, ist Leben. Und er siegt immer. Er siegt immer. Die Liebe siegt immer. Wie heißt es einmal in einem Spruch in der Bibel? Wir singen auch manchmal, das ist auch ein Lied und Chorus. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als der Tod. Was die Liebe alles vermag. Gottes Waffe ist die Liebe. Was das Licht vermag. Das kleinste Licht ist größer und stärker als die größte Dunkelheit. Und dann das Leben, dieser Keimling. Gott siegt. Über was? Er siegt über das Negative. Er siegt über die Finsternis. Er siegt über die Traurigkeit. Er siegt über die Betrübtheit. Lass einfach Jesus siegen. Herr, die Traurigkeit ist da, das ist ein Geist. Traurigkeit ist ein Geist. Und wir müssen damit fertig werden. Aber wir werden selber nicht fertig in unserer Kraft. Die ist da, kannst machen, was du willst. Wenn es stinkt, dann stinkt's. Verstehst du? Da kannst du höchstens nur ein bisschen wedeln. Und Gebläse einschalten. Aber es stinkt. Und deshalb, du kannst nichts gegen Traurigkeit machen. Das ist da. Auch sogar als positiv eingestellte Menschen. Ich weiß, ich hätte selbst nicht geglaubt, wenn ich selbst nicht Depression bekommen hätte. Verstehst du? Plötzlich kriege ich Depression. Ich bin ein positiver Mensch. Ich denke grundsätzlich positiv. Aber irgendwie, der Silvesterfeier, wir wollen Gott danken, loben und preisen. Dann habe ich, das ist vor vielen Jahren schon her, schon über den Berg, schon alles passiert. Dann habe ich, für was werde ich Gott danken? Für was soll ich Gott danken? Verstehst du? Nur Stress habe ich die ganze Zeit gehabt. Für was soll ich Gott danken? Dann habe ich der Lee und sonst noch gesagt, du mach du den Gottesdienst, ich komme nicht zum Gottesdienst, ich kann Gott nicht danken. Silvester da Lob und Dank veranstalten, ach, das Leben ist viel zu schwer, zu hart. Also ich bin im Bett liegen geblieben und habe genossen die Ruhe und die ganze Silvesternacht und so weiter. Ich habe keinen Grund, Gott zu danken. Am Neujahr habe ich wieder gepredigt, voller Power wieder voran. Und dann kommt der Tagesspiegel, macht ein Interview mit mir. Was, Herr Matudis, wir wollen mal so über Ihr Leben berichten. Was können Sie uns sagen? Was und so weiter. Wir haben ja eine Suppenküche in St. Petersburg aufgebaut. Wir haben sehr viele Hilfsgüter transportiert in den ehemaligen Ostblock und. Und dann haben wir das gemacht und das gemacht. Und dann haben Sie einen ganzen Artikel da aufgeschrieben. Und das haben Sie noch. Und ich habe noch nebenbei gepredigt. Und da haben Sie noch gepredigt und haben Seelsorge betrieben. Ja, das habe ich alles gemacht. Wie haben Sie das geleistet? Verstehst du? Aber ich habe keinen Grund zum Danken. Verstehst du? Da, erst durch den Bericht oder den Journalisten vom Tagesspiegel habe ich gemerkt, Mensch, du hast so viel Grund zu danken. Gott hat Gnade geschenkt und nochmals Gnade geschenkt. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Halleluja. Halleluja. Und das hat mich gestärkt. Weißt du, aber wir erleben das. Und Gott siegt. Da denkt, das muss gemacht werden. Wenn das niemand macht, verstehst du, wenn niemand hilft. Gott siegt über die Lieblosigkeit. Gott siegt. Weißt du, er gibt dir so viel Liebe, so wie beim Bodelschwing, dass er auf den Verbrecher zugeht. Na, du Verbrecher. Verstehst du? Gott gibt so viel Liebe, dass du den Verbrecher lieben kannst. Und wir sollten lernen, unsere Verbrecher zu überwinden. Und da gibt es eine ganze Menge Verbrecher in deiner Umgebung. Umarm sie, umdrück sie und sagst, na, du Verbrecher. Ja, und gib einen Kuss. Und sagst, Freund, ich hab dich lieb, Gott hat dich lieb. Aber das können wir nicht von uns. Das muss uns der Heilige Geist schenken. Das können wir nicht von uns, aber lass dich beschenken von Gott. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Gott siegt über den Tod, über das Vergängliche. Und er siegt über die Dummheit der Leute. Der Herr siegt. Da gibt es so viel Törichte, so viel Dummes in dieser Welt. Ach, am besten du machst die Augen zu und siehst nicht. So einmal musst du den Herrn bitten, Herr, öffne mir die Augen. Und das nächste Mal musst du bitten, Gott, verschließe mir die Ohren und die Augen, dass ich nicht sehe und nichts höre. Das brauchen wir. Du glaubst gar nicht. Ich bete manchmal, lieber Gott, hilf, dass ich das alles gar nicht sehe, das gar nicht merke, gar nicht fühle. Das brauchst du. So wie Gott uns die Augen öffnet, so muss er auch die Augen manchmal schließen, dass wir nicht sehen. Und wenn der Teufel uns die Augen öffnet, Geschwister, ist das Katastrophe. dann können wir die Augen nicht mehr zumachen. Dann sehen wir sogar den Splitter in des Bruders Auge. Und in unserem eigenen Auge sehen wir den Balken nicht mehr. So, das Negative. Willst du noch weiter hören? Das Negative ist der Türöffner für das Positive. Das Negative. Weißt du, es kommt nur auf deine Reaktion an. Wie reagierst du? Weißt du, der Glaube kommt nicht, indem du viel Bibel liest und viel betest und viel singst und viel jodelst und jaust und jubilierst. So kommt der Glaube nicht. Weißt du, wie der Glaube kommt? Willst du die Wahrheit wissen? Je mehr du zweifelst, desto mehr glaubst du nachher. Weißt du, durch die Erschütterungen wirst du fest. Lässt du Fundamente anders bauen und gehst in die Tiefe, deine Wurzelwerk. Und so durch den Zweifel kommt der Glauben. Und je mehr ich in meinem Leben gezweifelt habe, desto besser kann ich glauben. Ist bei Gott etwas möglich? Und ich muss dann am Schluss summa summarum sagen, ja, bei dem Herrn ist alles möglich. Alles, absolut. So, der Tod ist der Höhepunkt des menschlichen, irdischen Lebens. Und dann geht's entweder bergab oder bergauf. Das ist der Höhepunkt, die Krise. So, wir sind so wie die Schachfiguren in der Hand Gottes. Wie die Schachfiguren. Weiß wie das Leben, schwarz wie der Tod. Das sind jetzt diese Figuren, die da gespielt wird. Weiß beginnt und schwarz gewinnt. So spricht man in der Sprache dort. Gott arbeitet immer im Gegenteil, im Gegensatz, in Antonym. Verstehst du? Einfach durch Gegensätze. Gott arbeitet durch Gegensätze. Wenn er dich nach oben bringen will, lässt er dich fallen in die Tiefe. Wenn er dich gesund machen möchte, lässt er dich krank werden. Verstehst du mich richtig? Wenn er dich stark werden lassen möchte, lässt er dich ganz schwach werden. Wenn er dich gläubig machen möchte, lässt er dich zweifeln, verzweifeln. Denk an Petrus. Er lässt zu, dass er den Herrn verleugnet, damit er eine Säule wird, ein Fels wird für die Gemeinde. Gott lässt diese Dinge zu. Das sind die Werkzeuge Gottes. Er arbeitet also mit Gegensätzen, mit dem Gegenteil, mit dem, was nichts ist, was du nicht kannst, was du nicht hast, was du nicht verstehst, mit deinen Schwachheiten. Gott arbeitet mit deinen Schwachheiten. Wenn du mit Gott leben willst, musst du lernen. Und jetzt bitte, das ist die große Lektion, die ich hier verkündige und predige, mit deinen Gegensätzen zu leben. Du musst lernen, mit Widerspruch zu leben, mit Widerstand zu leben, mit Blockaden zu leben. Eines bei Gott. Und jetzt kommt noch ein Punkt, was viele Christen nicht verstehen. Die stehen da und sagen, Pastor, was predigst du da? Bei Gott fallen Gegensätze zusammen. Verstehst du das? Bei Gott fallen Gegensätze zusammen. Da bringt er alles auf einen Nenner, das Gute und das Schlechte. Ja, ich werde es biblisch auch begründen. Weil wenn ich als junger Pastor das gepredigt hätte, hätte ich es gar nicht geglaubt, dass der Heilige Geist mir das offenbart hat. Aber wenn ich älter werde und reifer werde in Gott, merke ich, was Gott alles macht, was Gott alles tut. Denn Gott ist so erhaben, auch über die Gegensätze, so stark und erhaben. Viele Christen verstehen das nicht. Wie ist das möglich? Licht und Finsternis, beides ist in Gott. Und er spricht, es werde Licht. Aber nächstes Mal bringt er auch die Dunkelheit. Finsternis bedeckt das Erdreich. Der liebe Gott, und jetzt halte ich fest, kann sehr liebevoll und nett und süß sein, aber auch sehr zornig und sehr böse. Derselbe Gott. Der opfert sogar seinen eigenen Sohn. So brutal. Und dann nimmt er den Verbrecher auf. Und küsst ihn. Wer mit Gott leben will, der muss beides verkraften. Höhen und Tiefen. Auch in seinem Leben. Und ich lerne das immer mehr. Ich habe es noch nicht ausgelernt. Bin gerade dabei, Höhen und Tiefen zu vergreifen. Gesundheit und Krankheit anzunehmen. Das Gute und das Böse. Alles aus der Hand Gottes zu nehmen. Und Danke sagen. Wie heißt es in der Bibel? Sage Dank alle Zeit für alles. Nicht nur für Schokolade und Ostereier. Du musst dich entscheiden, wie reagierst du, wenn du Dinge siehst, Dinge erlebst, Dinge dir widerfahren. Wie nehme ich das an? Was mache ich da draus? All das sind Werkzeuge Gottes, die Höhen und die Tiefen. Du musst sie richtig verstehen und richtig gebrauchen und richtig einsetzen. Du hast freien Willen. Du kannst sagen, Gott, halt es fern, ich will damit nichts zu tun haben. Stinkt's mir, mir reicht's, ich habe die Nase voll. Bis hierher. Von Gott kommt beides. Wer das einmal versteht, der wird von Gott nicht mehr erschüttert werden. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum ist meine Frau krank? Warum bin ich krank? Warum bin ich krank? Aber ich sage das doch so. Manche Leute missverstehen, wenn ich was sage. Da habe ich neulich gepredigt, oder was, nur eine Weile her. Dann predige ich und sage, ich bin noch genauso stark wie der Josua mit 80 Jahren, ich bin genauso stark. Da kommt jemand zu meiner Frau und sagt, entschuldigen Sie, der Mann, Ihr Mann sieht gar nicht so aus, dass er schon 80 ist. Aber ich versuche mich in die Situation hineinzuversetzen. Verstehst? Ich kann mitfühlen, was bedeutet krank sein, schwach sein, am Boden liegen, im Koma sein, weil ich schon so viele Menschen gesehen habe. Und jetzt bin ich da erschüttert, entsetzt, enttäuscht, wenn so Krisen, Katastrophen kommen, Unglücke kommen. Hiob hat erlebt und das alles durchlebt in Hiob Kapitel 30, Vers 26. Da heißt es, ich warte auf das Gute. Und schau her, Hiob war ein gottesfürchtiger Mensch. Und du bist auch ein gottesfürchtiger Mensch. Vielleicht nicht so stark wie er, aber du bist trotzdem gottesfürchtig. Gott liebt dich und Gott versteht dich. Ich verstehe, sagt er, ich warte auf das Gute und es kam das Böse. Ich hoffte auf das Licht und es kam Finsternis. Prügeldick. Es sieht so aus, als wenn Gott ein Lügner werde. Ich warte auf das Licht und es wird dunkler und dunkler und dunkler und dunkler. Das war beim Hiob. Lies mal nach, Hiob Kapitel 30, Vers 26. Er verspricht Liebe und was kriege ich? Peitschenhiebe. Unter der Gürtellinie wird da geboxt und gekämpft und gerungen. Da komme ich manchmal, weißt du, am Anfang meines Glaubens habe ich gedacht, der liebe Gott ist ein Sadist. Ein brutaler Mensch oder Gott. So habe ich da am Anfang gedacht, bis ich Gott so nach und nach verstanden habe. Die meisten Leute verstehen den lieben Gott nicht. Auch Christen. Oh, die denken, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Nein, haben wir einen Haufen Kämpfe. Anfechtungen, Versuchungen. Hier im Kapitel 2, Vers 7 und folgende Verse. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Musst du vorstellen, überall Beulen, Geschwüre, was auch immer ist. Und er nahm eine Schabe, dieser Hiob, und schabte sich mit Asche von der Asche da, am Boden. Und dann kommt seine liebe Frau und er sagt zu ihm, halte doch an, Hiob, und so weiter. Weißt, sag doch deinem Gott ab, sag deiner Frömmigkeit ab. Halte an und mach Stopp damit, beende dein Leben, sag doch deinem Gott ab. Und was sagt Hiob? Er muss wählen, er muss sich entscheiden. Und er entscheidet sich für Gott. Und da kommen auch so Stimmen. Ja, was habe ich vom Glauben? Weißt du, seitdem ich gläubig bin, habe ich nur Probleme. Hat mir jemand vor Kürze gesagt, seitdem gläubig, diese Schwierigkeiten hatte ich nicht, als ich in der Drogenszene war, in der Welt war, weiß, und ja, in der Sünde war, diese Probleme, du hast nur nicht gemerkt, dass du die Probleme hattest, aber du hattest die Probleme auch schon, nur nicht gemerkt. So, und dann Vers 10, Hiob Kapitel 2, dann sagte Hiob, haben wir, Frau, haben wir Gutes empfangen von Gott, sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Und da ist ein Geheimnis. Das ist Gnade, wenn du das kannst, nicht nur das Gute anzunehmen, sondern auch das Böse. Gott gibt uns das Gute und das Schlechte, Plus und Minus zugleich. Hiob entscheidet sich für Gott. Auch wenn er voller Geschwüre ist, bettelarm wird und am Ende ist und nicht mehr weiter weiß und sieht, er will Gott. Und er sagt, der Gott, der mir Gutes gegeben hat, der gibt mir jetzt Böses, aber nächstes Mal ändert sich wieder, weißt du? Nach Regen kommt Sonnenschein. Nach dem Tal geht's wieder aufwärts. Und als Mensch lebst du zwischen Bös und Gut jetzt. Du bist dazwischen. Gott gibt Böses und Gott gibt Gutes. Auch das Negative, auch der Tod, auch das Übel, auch die Schwierigkeiten ist ein Teil, was Gott in unser Leben fügt. Wir sind seine Hände Werk. Weißt du, wir singen, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Und du das, manchmal geht Gott nicht so liebevoll und da drückt er so wirklich traust, dass du so richtige Beute hast am Schluss. Ja, das macht der liebe Gott. Wenn du das Schlechte wie das Gute annimmst, mit Danksagung hast du gewonnen. Wenn du das Gute und das Schlechte mit Danksagung annimmst, hast du gewonnen und der Teufel verloren. Wenn du die Krankheit so annimmst, wie du die Gesundheit annimmst, hat die Gesundheit gewonnen. Weißt du, die Gesundheit nehmen wir, ach Gott, ich danke, jetzt fahre ich in Urlaub. Nimm genauso die Krankheit auch so an und danke Gott. Dein Leben wird bestimmt von deiner Einstellung. Dein Schicksal wird bestimmt von deiner Einstellung. Das, was du sagst, was du befürchtest, was du glaubst, was du proklamierst, sag lieber nichts. Aber besser ist es, du sagst Danke. Weißt du, Gott lässt zu und du sollst erkennen, in all dem steckt der liebe Gott drin. Ich bin seine Händewerk. Alles, was bei mir passiert, muss an seinem Schreibtisch vorbei und Stempel draufgedrückt werden, genehmigt. Genehmigt. Alles, was in deinem, meinem, unserem Leben passiert, in dieser Welt passiert, mit der Menschheit passiert, ist alles genehmigt. Von Gott, von oben. Gott ist alles. Er ist Anfang und Ende. Er vereint alles. Und alles ist ihm untertan. Halleluja. In dieser Nacht, als Jesus dort im Grab lag, hat Jesus das Größte vollbracht. Da denkst du, es war er machtlos, tatenlos. Was hat der Heiland im Grab? Karsamstag, verstehst du? Das Fleisch liegt dort unten in diesem Steingrab. Da sind aber die Ketten des Todes zerrissen worden in dieser Nacht. Jesus stieg hinab, hat den Satan gebunden mit den Ketten, wo er die anderen Leute gebunden hatte. Mit denen wird er jetzt gebunden. Und der Jesus ist als Sieger hervorgegangen. Das Grab war versiegelt. Von außen hätte niemand öffnen können. Aber von innen, da war kein Siegel. Da kommt der Herr und durch. Die Soldaten liegen wie tot zu Boden. Die Teufel heulten, als Jesus in diese Unterwelt kam. Was suchst du, Herr, hier? Oh, weißt du, der Teufel wollte, dass Jesus nicht aufersteht. Dass Jesus nicht das Wunder dort in der Unterwelt vollbringt. Da wollte, dass er stirbt und beerdigt wird wie alle anderen. Nein, er kam raus und der Teufel hat sogar alles aufgeboten. Da kommen die hohen Priester. Pilatus, der hat gesagt, dass er noch am dritten Tag auferstehen wird. Versiegle das Grab, stell Wachen hin am Grab. Du musst vorstellen, wie blöd sich diese römischen Soldaten vorgekommen sind, im Auftrag der Juden da einen Sarg zu bewachen. Ein Grab, Friedhofswache. 3 Tage stehen die da, passiert nichts. Aber am dritten Tag, morgens, bevor die Sonne aufgeht, donnert, kommt ein Erdbeben. Das Grab ist leer. Der Tod ist verschwunden. Und die bezahlen dann die armen Juden noch Geld, und damit sie Lügen verbreiten und so weiter. Er wäre gestohlen. Und was sagt Jesus? Johannes 16, Vers 33. Habt Mut. Oder Luther übersetzt, fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt besiegt. Habt Mut. Habt Glauben. Ich habe die Welt besiegt. Jesu Tod war die größte Blamage Satans. Sein größtes Versagen und sein großes Verbrechen, das größte Verbrechen, was er begangen hat, ein Justizmord. Und er wurde mit all diesen Machenschaften geschlagen, die er die Leute geschlagen hat. Er dachte, mit dem Kreuz kann er Gott schlagen und Menschen töten und was weiß ich. Und jetzt wird er selber getötet. Mit der Waffe, mit der man umgeht, wird man selber getötet. Das steht in der Bibel in einem anderen Zusammenhang, aber genau so ist es. Satan wollte die Menschen quälen, jetzt wird er gequält. Weißt du, er wurde mit seinen eigenen Schlichen erwischt und festgemacht. Oder Ketten festgebunden. Mit seinen eigenen Tricks in die Falle gebracht. Weißt du, er dachte, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt der Messias, der Heiland. Keiner wird mehr an Jesus glauben. Sind alle weggelaufen. Aber du, die Sache Jesu geht weiter. Auch wenn nur einer übrig bleibt. Die Sache Jesu geht weiter. Jesus hat das Judentum besiegt. Hat den Teufel besiegt. Hat die Römer besiegt. Jene Osternacht, wo alles so still war, war für die Juden die schrecklichste Nacht. Du musst vorstellen, wie die hohen Priester gebibbelt haben. Hoffentlich passiert nichts. Hoffentlich steht er doch nicht auf. Hoffentlich macht er das doch nicht wahr. Denn er steht ja zu seinem Wort und so weiter. Hoffentlich. Du, die haben eine Gebetsnacht angesetzt wahrscheinlich. Diese hohen Priester und die ganzen Berater. Und was passiert mit Jesus? Was? Weißt du, er ist auferstanden. Er lebt. Wir werden morgen darüber mehr hören. Er hat das Siegel gebrochen. Die Juden konnten nicht verhindern, die Auferstehung Jesu Christi. Niemand in Jerusalem konnte verhindern, die Auferstehung Jesu. Gesiegt hast du, o Galiläa. Sie konnten es nicht verhindern. Und wieso? Woher weiß ich das? Weißt du, plötzlich wurden in Jerusalem Heilige gesehen. Der Abraham geht da, die Via Dolorosa spazieren. Der Moses geht spazieren. Verstehst du? Heilige wurden gesehen, die haben erkannt. Lies die Bibel. Heilige wurden nach dem Erdbeben, nach der Auferstehung Jesu Christi oder nach dem Sieg Jesu, wurden in Jerusalem gesehen. Heilige. Und das ist das Zeichen, dass die gefangen worden sind. Wir machen eine Bibellese zu Hause. Weißt du, und Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Und wir lesen so, und dann sind wir an der Passage da, und Heilige wurden in Jerusalem gesehen, dann sind wir dran, und dann sagt einer meiner Kinder und sagt, Papa, ich weiß, was das passiert ist, warum die gesehen sind und warum sie nachher nicht mehr gesehen worden sind. Weißt du, dann sind sie von der unsichtbaren Welt hochgefahren durch die sichtbare Welt in die unsichtbare Welt. Und deshalb wurden sie nur so kurze Zeit in Jerusalem gesehen, als sie dann hochgegangen sind, diese Heiligen. Also Kinder denken plastisch, bildlich. Und da verstehe ich. Verstehst du? Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Das ist ein Zeichen, garantiert. Das gibt die Gewissheit. Und glaub mir, die Leute haben nicht gesponnen. Wenn sie gesponnen hätten, dann wären welche dann aufgestanden, Matthäus und so weiter, als er dann schrieb, oder die Apostel, wo sie die Evangelien schrieben, die haben gesagt, was für Blödsinn schreibt ihr da rein? Das war wahr. Die konnten bestätigen. Und alles, was wir in der Bibel, in den Evangelien haben, kann bestätigt werden. Schwarz auf weiß. Und die Bibel ist so kritisiert worden, und schon damals, glauben wir doch, die hohen Priester hätten so genau geachtet, dass da so ein Blödsinn nicht in die Bibel reinkommt. Wenn es Blödsinn gewesen wäre. Aber es war kein Blödsinn, es war Realität. Und zwar für die eine schreckliche Realität. Matthäus 27, Vers 51, auch wieder so Zeichen. Auch so ein Zeichen. Der Vorhang im Tempel zerriss. In zwei Stücke von oben bis an. Weißt du, Gott braucht keine Vorhänge jetzt. Seit Golgatha gibt es keine Vorhänge mehr. Wenn du im Heiligtum bist, wenn du in Jesus bist, siehst du den Thron Gottes geradeaus. Bist direkt in der Gegenwart Gottes. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und Gräber taten sich auf. Es fuhr schon plötzlich der Deckel weg von der Grabstätte. Deckel weg. Und die Gräber taten sich auf und die Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt. Die wollten sehen, ob sie in Jerusalem noch alles in Ordnung ist. Das steht in der Bibel. Aus den Tagen der Apostel. Ja, und dass der Hauptmann und die mit Jesus das Grab bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, und erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser war Gottes Sohn, dieser Jesus von Nazareth. Wahrlich. Die Juden haben nicht geglaubt an Jesus, aber die Römer, der Hauptmann, der die Jesus Seite aufspießte, dieser sagt, das war wirklich Gottes Sohn. Und hier auch wieder und wieder, ein Römer, das war wirklich der Sohn Gottes, dass sowas passiert. Dieser unsichtbare Feind, diese Teufel und Dämonen, seine Lügen wurden besiegt. Dieser war wirklich Gottes Sohn. Weißt du, die Kriegsknechte, die haben es gewusst, auch wenn sie Geld kassiert haben, verstehst du, aber die wussten, Jesus lebt. Die haben es miterlebt, dass er auferstanden ist. In jener Osternacht hat Gott ein Licht angezündet. So wie Wikileaks und der Snowden da die Amerikaner entlarvt hat, so hat Jesus die Juden entlarvt. Verstehst du, einfach alles bloßgestellt und die ganzen Werte zerstört, was sie da aufgebaut haben. Ja, den Falschen gekreuzigt oder was weiß ich, was da alles gewesen ist. Nein, Jesus ist auferstanden, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit kam ans Licht. Seitdem sind unsere Versammlungen keine Klagestunden, oder Jammerstunden. Ach, der Heiland ist gestorben. Oh, Jesus, bitte, lebst du noch? Nein. Unsere Versammlungen sind Siegesfeiern. Er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit, mein Jesus. Ja, er lebt. Halleluja. Er lebt. Das sind Siegesfeiern. Wir feiern Jesu Sieg. Diesen Champion. Wie wir irgendwo in einem Lied singen. Durch den Gekreuzigten ist der Teufel vernichtet worden. Und das Paradies für uns geöffnet. Und der Engel, der das Paradies bewachte und sagte, da kommt keiner rein. Was passiert? Dem Schächer sagt Jesus, und heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Vielleicht nicht so fein, aber der hat gesagt, weißt du, voller Schmerzen. Aber er sagt und gibt ihm Hoffnung, du wirst mit mir im Paradies sein. Er hat den Tyrannen, den Tod, den Teufel zertreten. Er hat ihn zum Gefangenen gemacht und den Ort des Todes entvölkert. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Das ist Evangelium für mich. Er hat das Böse besiegt und dem Bösen die Macht genommen. Weißt du, und jetzt plötzlich, wenn du Glauben bekommst und, weißt du, zuerst zweifelten und als sie dann hörten, Jesus ist auferstanden, dann weinten sie vor Freude. Ich weiß nicht, wie man das anstellt, dass man vor Freude weinen kann. Das kann man. Verstehst du, was man nicht fassen kann? Sie konnten nicht fassen. Aber von dem Moment beginnt ihr Leben, sich aufzubauen. Diese aufbauende Kräfte, verstehst du? Die kommen wieder hoch. Er lebt. Oh, die Frauen haben uns erschreckt. Er lebt. Und dann, was da alles erzählt wurde in Jerusalem, was wir, weißt du, das Mundfunk geht sehr schnell rum. Sehr schnell. Da sind Heilige gesehen worden. Oder ist das passiert und so weiter. Gottes Werkzeug ist der Tod. Aussichtslosigkeit. Nichts. Null. Das ist die Zahl, mit dem der liebe Gott am liebsten arbeitet. Der Tod, die Krankheit, die Sorge, alles Negative ist da und so weiter. Wir müssen das akzeptieren, es ist da. Aber Jesus sagt, auch ich bin bei euch. Auch ich bin da. Denn diese Dinge sind da. Geschwister, wir dürfen nicht Vogel-Strauß-Politik betreiben, Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen mit der Realität leben. Ich bin krank, ich habe diese Dinge, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Probleme, ich habe Sorge, ich habe Kummer. Aber ich habe auch jemand, der bei mir ist. Mein Heiland. Der ist bei mir. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage, solange ihr hier auf Erden seid. Bis an der Weltende. Entscheide dich für Jesus, der das Böse überwunden hat, der lebt. Du bist hier auf dieser Welt und durchläufst verschiedene Phasen durch, um die Macht Gottes zu testen. Was kann die Liebe Gottes? Was kann die Liebe Gottes? Was kann die Macht Gottes? Und du wirst erfahren, es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Er ist da. Du hast Krankheit, aber in deiner Krankheit rappelst du dich hoch oder selbst wenn du stöhnst und sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann irgendwie kommst du wieder zu sich und sagst, mit Gottes Hilfe, ich muss weitergehen. Es wird weitergehen, wie auch immer. Und dann sagst du, der Herr ist bei mir. Siehe Hiob. Permanent will der Teufel uns Menschen in die Knie zwingen, das Negative bringen, möchte uns aufhalten, uns blockieren, verhindern, kaputt machen. Hiob Kapitel 2 nochmals, Vers 10. Frau, du redest wie die blöden Weiber, Entschuldigung, wie die törichten Frauen. Weißt du, Frau ist in der Bibel immer die Seele. Wenn du von Frau liest, denk nicht immer an die Frau Hiob oder Sarah oder wie sie auch alle heißen mögen, ist immer die Seele. Frau ist immer die Seele. So, und die Seele hat einfach gesagt, oh, sag doch deinem Gott ab. Es hat doch alles keinen Wert. Ach Hiob, ach, du bist so schlecht dran. Und hier, du redest wie die törichten Frauen. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Und in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Lass dich fallen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Weißt du, im gleichen Körper und Gesundheit und Krankheit. Leben und Tod. Im gleichen Körper. Das ist alles drin. Und der Teufel versucht irgendwie alles dran zu setzen, lässt nichts unversucht, um dich zu Fall zu bringen. Halte dich tapfer an Jesus. Weißt du, halte dich tapfer an seine Verheißung. Du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und hast gesagt, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Halte dich fest. Weißt du, dieser negative Hintergrund ist so wichtig, dass du das hast. Und hier soll sich die Macht Gottes beweisen. Ich bin bei euch, ich liebe euch, ich stehe zu euch, fürchte dich nicht. Hab Mut. Selbst wenn die Welt untergeht. Selbst wenn der Sturm so mächtig tobt, wie es nur geht, wenn du so mitten im Orkan bist und alles durcheinander gewirbelt wird, im Sog runtergezogen wirst, wisse eines, der Heiland ist bei dir im Boot. Und das ist, was mich tröstet. Das ist, was mir Kraft gibt. Ich bin bei euch. Der Heiland ist im Boot, auch wenn er schläft, auch wenn er jetzt nichts tut, auch wenn es jetzt nichts passiert, auch wenn er jetzt Pause hat und in Urlaub ist oder was auch ist, er ist bei mir im Boot. Halleluja, er ist mit dabei. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er steht da. Meister, sie ist nicht wie Verderben. Entscheide ich für Jesus. Weißt du, entscheide dich für das, was der Herr für dich bereitet hat. Zurzeit ist meine Frau noch im Krankenhaus, wird aber entlassen, ist alles soweit okay. Es baut sich langsam auf. Also alles, man muss immer trinken. Alte Menschen müssen viel trinken. Das ist ganz wichtig. Sie müssen viel trinken. Also mit den Nieren, sie hat Nierenversagen gehabt und deshalb ist sie in Klinik. Aber da erlebe ich etwas, Antibiotika. Weißt du, sie kriegt jetzt 10 Tage Antibiotika. Kein Verbrechen, Medizin. Aber weißt du, was Antibiotika heißt? Gegen das Leben. Antibiotika heißt gegen das Leben. Anti ist gegen. Biotika gegen den Organismus und so weiter. Antibiotika tötet die Keime. Tötet, ja, den Tod. Antibiotika. Und genau das Gleiche. Der Heilige Geist ist für mich sowas wie Antibiotika. Gegen den Tod. Gegen das Übel. Gegen die Schwachheit. Gegen die Sünde. Gegen die Mutlosigkeit. Und dieser göttliche Antibiotika verherrlicht Jesus. Macht Jesus groß. Preis Jesus. Halleluja. Der Heilige Geist korrigiert unser Denken, zeigt uns Jesus als den Sieger, der alles bezahlt hat, der alles vollbracht hat, der auf dem Thron sitzt und regiert. Der Heilige Geist lehrt uns den Sieg Jesu. Glaub an den Herrn, halte fest, Johannes, bleibe treu. Er, der das gute Werk in euch angefangen, der wird es auch vollenden. Halleluja. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe, als ich eingeliefert wurde, fast bewusstlos im Krankenhaus, so, und dann als sie zu sich kam, haben wir schon lange miteinander abgemacht, wir haben einen Vertrag, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Wir sehen uns im Himmel wieder. Was soll das hier? Verstehst du? Ich habe eine Vision von meiner Mutter, eine Vision von meiner Oma, eine Vision von meiner Sippe. Die kenne ich nicht einmal alle. Aber als meine Mutter starb, habe ich einen Traum gehabt. Und dieser Traum hat mich so stark inspiriert. Und in diesem Traum sehe ich, meine Mutter kommt zu mir. Den Berg runter sehe ich noch wie heute. Und wir haben nur 3-Zimmer-Wohnung. Dann sage ich, Mutti, was willst du? Du bist ja schon tot. Dann sagt sie, nein, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch übers Grab zusammen. Und du das, und so weiß ich, weißt du, der Tod ist nur Antibiotika. Verstehst du? Der Tod, das ist dem, was Jesus gibt, was Jesus Sieg ist, das tötet, das nimmt nur die Schale weg und da kommt das Leben raus. Hast du schon mal gesehen, wie ein Hütchen kommen, die Osterküklein, verstehst du? Die Schale raus, da wird durchgekämpft und kommt es raus und wir müssen durch diese Schale durch. Das ist nicht unsere Heimat. Da im Ei zu brutzeln und da ein bisschen die Mutter oben wärmt uns. Nein, ich breche raus. Gott benutzt das Übel, um uns zu korrigieren. Und bitte, jetzt halte ich noch fest, ich möchte, dass du an Jesus glaubst und nicht an die Krankheit und nicht an den Tod, an Jesus. Die Krankheit und Tod und so weiter ist keine Strafe Gottes, ist nur die Eischale. Da musst du durch. Die Eischale, du musst durch. Und du musst auch kein schlechtes Gewissen einreden, wenn du krank geworden bist. Ja, jetzt habe ich gesündigt, jetzt habe ich keinen Glauben an Gott. Jetzt irgendwas ist falsch bei mir. Vergiss es, das ist alles nur frommer Schmarrn. Entschuldigung, ich habe gesündigt. Das ist nur die Folge vom Sündenfall, vom Garten Eden. Und sind falsche Gedanken, die wir dann haben. Also, ich habe gesündigt, was habe ich falsch getan? Und genau das will der Teufel, uns Schuldgefühle einzureden. Und Jesus gibt uns den Sieg, Halleluja. Und ich muss mir keine Schuldgefühle einreden. Das ist, weißt du, wir sind frei. Die Schuld hat er ans Kreuz geheftet, gesühnt und in seine Wunden sind wir geheilt. Dimension 4. Dort in dieser Etage ist meine Heilung festgelegt. Das ganze Übel kommt bei den Menschen nur von diesen falschen Entscheidungen, falschen Einstellungen, falschen Lehren, falschen Denken. Hör auf zu denken, ich habe was Falsches gemacht. Nein, Krankheit, soll ich dir sagen, was Krankheit ist? Ist nur die Sprache des Körpers. Nicht warm eingezogen? Hattest du falsch gegessen, irgendwas geschluckt, aber es ist keine Strafe. Es ist nur, weil du was Falsches gemacht hast, dich falsch verhalten hast. Und der Teufel versucht dir, das so einzureden. Jetzt hast du was gesündigt. Der Teufel kann gar nichts. Ich will dir eine Wahrheit sagen, ob es dir passt oder nicht. Der Teufel kann überhaupt nichts, es sei denn, du glaubst an ihn. Der kann gar nichts. Der kann dich nicht gesund machen und der kann dich auch nicht krank machen. Der Teufel kann nichts. Das, nur, aber der, dein Glaube an ihn macht den ganzen Unsinn. Werde dir dessen bewusst. Der Teufel kann dich nicht arm machen. Oder reich. Der Teufel kann dich auch nicht reich machen. Der Einzige, der etwas wirken kann, etwas bewirken, ist der allmächtige Gott. Mir ist gegeben alle Gewalt. Der Teufel sagt, mach die Steine zu Brot. Der hätte die Steine zu Brot machen können. Aber das ist so nicht fähig. Der ist so nichts fähig. Gar nichts. Nur zu zerstören. Deshalb hängt dich nicht an dem, sondern das, was der Herr dir in dein Leben hineingelegt hat. Jesus siegt, Jesus lebt. Einfach proklamier den Herrn, preise den Herrn, rühme den Herrn, bete den Herrn an. Und zeig ihm die Quittung. Es ist schon alles bezahlt. Alles bezahlt. Aha. Deine Heilung. Die Strafe liegt auf ihn, auf das ich Frieden habe. Lies Jesaja 53, 700 Jahre vor Christus. Das ist dort schon festgelegt. Das sind Gottes Werkzeuge. Er wurde für uns geschlagen, zugerichtet und. Leute, die Strafe liegt auf ihn und in seinen Wunden sind wir geheilt. Deine Schwierigkeiten, die sind nur eine Sprache der Situation, der Umstände. Hättest ein bisschen besser gedacht, mehr gelernt, etwas studiert oder sonst was, dich woanders hingewendet. Also, das hat alles mit uns zu tun, mit meinen Entscheidungen. Ich lebe und bestimme mein Leben und ich behebe die Ursache, was für die Schwierigkeiten sind. Ich muss sie beheben. Mehr trinken. Verstehst du? Oder mehr arbeiten, weniger schlafen oder mehr schlafen, was je nachdem. Lass Dinge los, die dich krank machen, die dich ruinieren. Brich mit der Sünde und halt dich an Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nur er kann uns helfen, Halleluja. Und er wird uns auch helfen. Er wird uns den Weg führen. Er wird wieder uns berühren und segnen. Er wird uns aufrichten. Halt dich fest. Der Herr, du bist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Ich lasse mich nicht vertreiben. Du kannst dich vertreiben lassen. Und der Teufel hat viele vertrieben. Die sind nicht mehr im Hause Gottes. Die sind nicht mehr auf der Weide des Herrn. Die sind nicht mehr beim frischen Wasser. Die sind nicht mehr auf der grünen Weide. Die sind irgendwo in der Wildnis. Lass dich von Jesus berühren. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du deine Hand ausgestreckt hast durch Jesus Christus zu jedem Einzelnen von uns. Und wenn du berührst, der bekommt neue Kraft, neue Salbung, neue Gnade, neuen Frieden, neue Stärke. Halleluja, und wir möchten nicht mit negativen Dingen zu tun haben. Wir wollen mit dir zu tun haben und wir verschreiben uns dir, Herr Jesus Christus. Wir verschreiben uns dir und wir wollen dir gehören und sonst niemand. Wir wollen von dir gesegnet werden und wir möchten für alles, was in unserem Leben widerfährt, Halleluja, egal ob es gut ist oder schlecht ist, wir möchten alles aus deiner Hand nehmen und einfach Danke sagen. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen.